Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen wieder in eurer Mitte sein darf. Für die, die mich vielleicht doch nicht kennen sollten, ich bin der Arthur, ich bin 28 Jahre jung, komme aus Haigerselbach, bin verheiratet und mit meiner Frau Damaris, wir haben zwei Kinder. Und vielleicht kennt der ein oder andere mich noch von meinem Praktikum hier vor einigen Jahren, das ich damals beim Eddie und noch beim David gemacht habe, wo ich noch an der FTH studiert habe. Ich habe da 2018 meinen Master abgeschlossen und arbeite seitdem auch da als Assistent vom Rektor, vom Stefan Holthaus. Und ich freue mich sehr um die Einladung, dass ihr mich nochmal eingeladen habt, dass ich euch heute mit dem Wort unseres guten Gottes dienen darf. Es gibt spezielle Brillen, mit denen man sogenannte 3D-Filme schauen kann. Also das sind Filme, die drei Dimensionen darstellen. Nicht nur die Breite auf der Leinwand oder dem Bildschirm oder die Höhe, sondern auch die Tiefe. Das bedeutet, es sieht in dem Film so aus, als würden gewisse Elemente des Films aus der Leinwand heraustreten und auf dich zukommen. Und das kann ein ganz faszinierendes Erlebnis sein. Meine Frau und ich zum Beispiel waren mal in einem 3D-Kino, in einem extra 3D-Kino. Und da gab es in dem Film eine Szene, wo Seifenblasen auf den Betrachter gepustet worden sind. Und auf einmal sah ich links und rechts neben mir die ganze Zeit Hände. Und als ich mich umgeschaut habe, habe ich gesehen, die ganzen Kinder in dem Saal haben versucht, die Seifenblasen mit ihren Händen kaputt zu machen, weil sie dachten, die fliegen wirklich auf sie zu. Und das ganz Entscheidende, um einen 3D-Film in seiner vollen Pracht sehen zu können, ist, dass man vorher etwas bekommt, das einen erst dazu befähigt, diese drei Dimensionen in ihrer ganzen Tiefe wahrzunehmen. Und das ist natürlich die 3D-Brille. Also man bekommt eine Brille, man zieht sie auf und dadurch wird man befähigt, diese drei Dimensionen überhaupt erst zu erkennen. Das heißt, die Brille gibt dir eine Sicht auf den Film, die du ohne sie nicht sehen kannst. Wenn man einen 3D-Film ohne Brille guckt, dann sieht man das Bild völlig verschwommen. Es ist ganz verzerrt und ganz unscharf. Und wir feiern heute Morgen an Pfingsten, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gesandt hat. Und wir möchten uns heute Morgen fragen, worin besteht eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes? Wozu hat Jesus ihn gesandt? Und unser heutiger Text wird uns zeigen, dass der Heilige Geist den Menschen sozusagen die 3D-Brille Gottes aufziehen möchte. Er möchte den Menschen die drei wichtigsten Dimensionen ihres Lebens klar machen und sie dazu bringen, dass sie diese drei Dimensionen unbedingt klar erkennen können. Dass sie nicht mehr in der Sicht auf ihr eigenes Leben und wie sie vor Gott dastehen, verschwommen sehen, sondern dass ihnen klar wird, wie sie vor ihm dastehen. Und wir können aus der Bibel viele verschiedene Aspekte über das Wirken des Heiligen Geistes entnehmen. Ich will mich heute Morgen auf die Aspekte beschränken, die uns unser Predigttext lehrt. Und wir wollen jetzt gemeinsam unseren Predigttext lesen. Der findet sich, wie die Sabrina schon gesagt hat, im Johannesevangelium. Und es geht da im Kontext darum, dass Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, auf die Zeit, wie es sein wird, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Und in dem Zusammenhang bringt er einige Aussagen über den Heiligen Geist. Und wir werden sehen, Jesus spricht hier von dem dreifachen Wirken des Heiligen Geistes. Es geht um Johannes 16, vor allem um die Verse 8 bis 11 heute, aber damit wir den Zusammenhang haben, lese ich ab Vers 5. Und wer eine Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen, ansonsten habe ich den Text auch hier auf der Folie. Johannes Evangelium 16, die Verse 5 bis 11. Jesus sagt, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also dieser Text und besonders die Verse 8 bis 11 wurden von vielen Auslegern in der Geschichte als die mit kompliziertesten Bibelverse in der ganzen Bibel überhaupt bezeichnet. Und das kann man irgendwo verstehen, denn hier wird mit sehr wenigen Worten sehr viel Inhalt weitergegeben, der aber kaum näher erklärt wird. Und damit wir verstehen, was Jesus uns über das Wirken des Heiligen Geistes lernen möchte, ist es für uns zunächst hilfreich, dass wir zwei Fragen klären, bevor wir tiefer in die Verse 8 bis 11 einsteigen. Und diese zwei Fragen lauten: Was sagt der Name, mit dem Jesus den Heiligen Geist hier bezeichnet, über das Wirken des Geistes aus? Und was bedeutet es, dass der Geist Gottes die Welt von verschiedenen Dingen überführen möchte? Was heißt das? Also, wie bezeichnet Jesus hier den Heiligen Geist? Jesus nennt den Heiligen Geist in Vers 7 den Beistand, so wie das die Schlachterübersetzung übersetzt. Und andere Übersetzungen reden vom Tröster, vom Helfer, vom Fürsprecher oder vom Ratgeber. Und im Urtext steht hier ein Begriff, den ausschließlich Johannes benutzt, um meistens den Heiligen Geist zu bezeichnen. Und dieser Begriff lautet, ich habe das hier mal auf der Folie, Parakletos. Und wir kommen heute nicht drum rum, dass wir uns ganz kurz diesen Begriff mal anschauen, weil das hilft uns zu verstehen, worin besteht eigentlich das Wirken des Geistes Gottes. Dieses Wort Parakletos besteht aus zwei Worten wiederum, nämlich Para und Kletos. Und Para bedeutet, jemand ist mit oder bei mir. Jemand ist an meiner Seite. Jemand ist mein Begleiter. Also jemand, der ständig um mich herum ist und mich begleitet. Und Kletos bedeutet, jemanden rufen, jemanden herbeirufen. Also der Paraklet war jemand oder ist jemand, der zur Hilfe herbeigerufen wird, damit er ständig an meiner Seite ist. Und spannend ist, im weltlichen Griechisch, also außerhalb des Neuen Testaments, meint der Paraklet den Anwalt. Also der, der mir zur Seite steht, um mein Anliegen überzeugend vor anderen darzulegen. Das heißt, Jesus macht klar, der Geist Gottes wird den Jüngern gesendet, damit er an seiner Stelle bei ihnen ist, damit er ständig an ihrer Seite ist. Er ist der Herbeigerufene, um sie zu begleiten. Er ist, wenn man so will, der Staatsanwalt Gottes, um das Anliegen Gottes, nämlich die Verkündigung des Evangeliums, durch die Jünger vor den Menschen überzeugend darzulegen. Also der Geist Gottes kommt an die Stelle Jesu und hilft den Aposteln und den Jüngern, dass die Menschen das Evangelium von Jesus verstehen. Also er will die Welt von drei Dingen überzeugen. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Was heißt das, dass der Geist die Welt von verschiedenen Dingen überführen möchte? In der Bibel meint dieser Begriff überführen in den allermeisten Fällen Folgendes. Wer den anderen überführt, der zeigt ihm seine Sünde auf. Also der macht ihm klar, es gibt Sünde in deinem Leben vor Gott. Du bist schuldig vor Gott. Dem anderen die Augen zu öffnen, ihm seine Schuld nachzuweisen, das ist, was Jesus hier meint. Der Geist möchte der Welt die Schuld nachweisen. Jesus zum Beispiel benutzt dieses Wort an einer anderen Stelle des Johannesevangeliums, das hilft uns, das zu verstehen. Er sagt in Johannes 8, Vers 46, habe ich auf der Folie, zu seinen Gegnern: Wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Also wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Das heißt, die wichtigste Aufgabe von Gottes Heiligen Geist besteht nach der Aussage von Jesus darin, dass er Menschen die Augen öffnet. Dass er Menschen die Augen für diese Dimensionen öffnet, dass sie vor Gott schuldig sind, mit dem Ziel, dass sie umkehren. Und wo denn jetzt dieses Überführen besteht, das entfalten jetzt die Verse 8 bis 11. Und die haben eine ganz klare Struktur. Ich habe die mal hier auf der Folie aufgezeichnet. Vers 8 ist quasi die Überschrift. Jesus sagt, wenn der Geist kommt, dann wird er die Welt überführen von eben Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und dann wird in den nächsten Versen erklärt, was Jesus meint. Also von Sünde wird in Vers 9 näher definiert, Gerechtigkeit wird in Vers 10 näher definiert und Gericht in Vers 11. Und diese drei Dinge wollen wir uns jetzt näher anschauen. Die erste Dimension ist die erste und wichtigste Dimension, von der der Geist Gottes die Menschen überführen möchte. Und das ist die Dimension der Sünde. Und worin diese Sünde besteht, definiert Jesus in Vers 9 näher. Die Sünde der Menschen besteht darin, dass sie nicht an Jesus glauben. Und das ist für unsere heutige Zeit und Gesellschaft eigentlich direkt ein Paukenschlag. Den meisten Menschen heutzutage ist absolut nicht klar, dass die größte Sünde in ihrem Leben nicht darin besteht, vielleicht zu klauen, zu lügen oder sonst irgendwas zu tun, sondern die größte Sünde im Menschen, im Leben der Welt, also die Welt meint die Menschen, die nicht an Jesus glauben, ist eben, dass sie nicht an Jesus glauben. Also viele wissen schon durch ihr Gewissen, dass verschiedene Dinge wie Stehlen, Lügen, Ehebrechen oder andere Sachen falsch sind. Aber den meisten ist nach meiner Erfahrung überhaupt nicht bewusst, dass es vor Gott sozusagen strafbar ist, nicht an Jesus zu glauben. Und ist das nicht krass? Also heute ist ja die Anschauung so unglaublich verbreitet, dass viele Menschen irgendwo religiös sind, aber dass man so einen wie Jesus braucht, verneinen viele. Aber das ist in Gottes Augen, sagt Jesus, absolut fatal. Also in dieser Frage tappen viele Menschen im Dunkeln. Und heute gilt ja weit verbreitet die Anschauung, jeder soll für sich das finden, was für ihn gut ist. Ja, auch in Glaubensfragen. Keiner sollte dem anderen vorschreiben, woran er zu glauben hat. Jeder muss da selber das finden, womit er gut fährt. Aber Jesus macht deutlich, die größte Sünde im Leben eines Menschen ist die, nicht an ihn zu glauben. Und Jesus verdeutlicht das an einer anderen Stelle im Johannesevangelium sehr, sehr krass. Und er macht klar, nicht an ihn zu glauben, ist keine Kleinigkeit. Schaut mal, was Jesus in Johannes 3, Vers 36 sagt. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und ist euch's aufgefallen? Der Zorn Gottes, der kommt nicht erst auf diese Person, sondern der bleibt auf ihr. Das heißt, auf allen, die nicht an Jesus glauben, sagt Jesus selber, liegt bereits der Zorn Gottes. Was meint der Zorn Gottes? Der Zorn Gottes meint im Neuen Testament eigentlich das Gericht am Ende der Zeiten, also wenn ein jeder Mensch vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen wird. Und Jesus macht klar, wer nicht an Jesus glaubt, für den wird dieses Gericht kein gutes Ende haben, wenn er nicht umkehrt. Und genau das drückt das Johannesevangelium einige Verse vorher auch aus. In Johannes 3, Vers 18, da heißt es, wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Ganz deutliche und in unseren Ohren eigentlich so krasse Aussagen. Aber Jesus macht klar, der Geist Gottes will den Menschen das aufzeigen, wie schlimm es in Gottes Augen ist, nicht an Jesus zu glauben. Und damit kommen wir zu einer wichtigen Frage. Warum ist denn der Glaube an ausgerechnet Jesus so wichtig? Warum ist es aus Gottes Sicht nicht okay, an was anderes zu glauben? Und was meint überhaupt, an Jesus zu glauben? Dass der Glaube an ausgerechnet Jesus so fundamental wichtig ist und dass der Heilige Geist die Menschen ausgerechnet auch davon überzeugen will, ist eben deshalb so wichtig, weil Gott der Vater sich in keinem anderen so deutlich offenbart hat als in Jesus. Weil Gott der Vater klargemacht hat, nur in Jesus allein, in meinem Sohn gibt es das Heil, die Rettung vor dem Gericht. Und Jesus macht das selber sehr klar, wenn er wieder im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24 Folgendes sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und seht ihr, was Jesus hier macht? Er bindet Vergebung von Schuld, ewiges Leben und Entkommen vom Gericht ganz eindeutig an sich selber. Er bindet es an seine Sendung vom Vater. Und der Heilige Geist, sagt Jesus, der möchte den Menschen das klar machen, in allererster Linie. Sie davon zu überführen, das ans Licht zu bringen, in diese 3D-Brille aufsetzen und ihn klar machen, wer nicht an Jesus glaubt, der geht verloren. Und jetzt natürlich die entscheidende Frage, was heißt es denn, an Jesus zu glauben? Wenn wir im Deutschen das Wort Glauben hören, dann verbinden wir nach meiner Erfahrung meistens damit, dass wir das, was uns jemand sagt, für wahr halten. Also wenn jemand sagt, ja, ich glaube dir, dann ist oft damit gemeint, ich gehe davon aus, dass das, was du mir gerade sagst, wahr ist. Und so kenne ich viele Leute, die von sich behaupten, dass sie Christen sind und die nie daran zweifeln würden, dass sie keine Christen sind. Und die auch nie bezweifeln würden, dass das nicht stimmt, was in der Bibel sagt, aber dass sie ihr Leben danach ausrichten und ihr Leben der Herrschaft Jesu unterstellen, das fehlt oft. Also Jesus macht deutlich, das bloße für wahr halten ist nicht Glaube im biblischen Sinne. Glaube meint, dass ich vor Gott anerkenne, dass ich vor ihm schuldig bin, dass ich das Opfer Jesu brauche, dass ich es in Anspruch nehme und dass ich mein ganzes Leben der Herrschaft Jesu unterstelle. Dass ich auch so lebe, wie er es von mir verlangt, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns zum Schluss dieses ersten Punktes eine ganz offene und vielleicht auch unbequeme Frage stellen. Und ich schließe mich in diese Frage zu 100% mit ein. Sagen wir das den Leuten noch? Sagen wir den Menschen noch, dass sie wegen ihres Unglaubens verloren gehen? Natürlich nicht mit dem Vorschlaghammer, das ist klar, sondern in Liebe zu ihnen, aber sagen wir es ihnen. Dass Jesus so klar macht, ein Leben ohne ihn führt in die ewige Verdammnis und dass sie umkehren möchten und dass der Geist Gottes sie davon überzeugen möchte. Und mir ist absolut klar, dass das nicht sonderlich beliebt ist heutzutage. Natürlich wollen wir auch in unserer Zeit gut ankommen. Natürlich wollen wir den Leuten nicht vor den Kopf stoßen, das kann ich sehr gut verstehen. Aber dann zu sagen, es gibt eben nur den lieben und gütigen Gott und nicht vom Gericht Gottes zu sprechen, ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Und Jesus macht klar, der Geist Gottes möchte die Menschen davon überzeugen. Und natürlich sollen und dürfen wir nicht bei der Verdammnis stehen bleiben, ist ganz klar. Aber wir sollten davon sprechen, um den Leuten zu zeigen, wovor sie denn gerettet werden sollen. Weil eben der Unglaube so ernste und ewige Konsequenzen hat, sagt Jesus, der Geist Gottes wird kommen, dass wenn ihr ihnen das Evangelium verkündigt, er als euer Anwalt euer Anliegen darstellt und die Leute überzeugt. Mein Doktorvater, Professor Christian Stettler, der hat im Jahr 2017 ein Buch herausgebracht, wo er die Bibel mal über das Gericht Gottes untersucht hat, so wie Paulus das darstellt. Ein 400-seitiges Buch, wo er jeden Stein zum Thema Gericht mal umdreht und diese Studie eben mal zusammengestellt hat. Und wisst ihr, zu welchem Fazit er unter anderem gekommen ist? Er sagt, erst auf dem Hintergrund der Drohbotschaft macht die Frohbotschaft Sinn. Ohne Gericht braucht es keine Rettung. Und ich finde, das bringt es gut auf den Punkt, was Jesus hier sagen möchte. Das ist diese erste Dimension der 3D-Brille Gottes. Der Geist möchte die Menschen davon überführen, dass sie nicht an Jesus glauben. Er will sie dahin führen, dass sie an Jesus glauben, damit sie nicht verloren gehen. Das zweite, die zweite Dimension des Wirkens vom Heiligen Geist ist, dass er die Menschen überführen möchte von der Gerechtigkeit. Und ich habe das hier auf der Folie auch. Jesus sagt in Kapitel 16, Vers 10, der Geist wird die Welt überführen von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das ist auf den ersten Blick für mich auch damals sehr schwer zu verstehende Aussage. Was meint hier Jesus mit Gerechtigkeit? Wessen Gerechtigkeit ist hier gemeint? Und was hat das damit zu tun, dass er weggeht von den Jüngern? Und was hat das damit zu tun, dass der Geist die Welt überführen will? Ich denke, ein Schlüssel, um das zu verstehen, ist eben der Begriff Gerechtigkeit. Und der Begriff Gerechtigkeit, der kann im Neuen Testament drei Dinge meinen. Der kann zum einen eine Eigenschaft Gottes meinen. Also Gott ist durch und durch gerecht. Er wird jedem Menschen gerecht und er wird auch ganz gerecht richten am Ende der Zeit. Dann kann es eben meinen, dass der Mensch, der an Jesus glaubt, vor dem letzten Gericht vor Gott gerecht gesprochen wird. Schon jetzt, also ich entkomme dem Gericht, weil ich das Opfer Jesu für mich annehme. Und die dritte Bedeutung, und ich denke, die ist hier wichtig, ist folgende. Es werden in der Bibel Menschen als Gerechte bezeichnet, die ihr Leben und ihr Verhalten dem Willen Gottes nach ausrichten. Also zum Beispiel Josef, der Stiefvater Jesu, der wird als Gerechter bezeichnet, oder Simeon, weil dort klar wird, die richten ihr Leben nach Gottes Willen aus. Das stimmt mit Gottes Willen überein. Und Jesus sagt jetzt, der Geist überführt die Welt von Gerechtigkeit und er begründet das mit sich selber. Also es geht offensichtlich um Jesu Gerechtigkeit. Er sagt, weil ich zu meinem Vater gehe. Und damit macht er klar, die Tatsache, dass Jesus jetzt nicht mehr hier auf der Erde ist, sondern in den Himmel gefahren ist, ist das göttliche Siegel, die göttliche Bestätigung dafür vom Vater, dass Jesus mit allem, was er gesagt und getan hat, Recht hat. Dass alles, was Jesus gesagt und getan hat, mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Also die Tatsache, dass er nicht mehr unter den Jüngern ist, dass er heute nicht mehr auf der Welt wandelt, ist das göttliche Siegel, die göttliche Bestätigung vom Vater, dass Jesus mit allem, was er für sich selbst beansprucht hat, Recht hatte. Und jetzt überlegt, was das für Auswirkungen auf unseren ersten Punkt hat. Der Selbstanspruch von Jesus, dass er allein der absolut einzige Weg zum Vater ist, ist absolut korrekt in Gottes Augen. Das hat Gott bestätigt, indem er ihn wieder zu sich genommen hat. Und schon damals haben ja die Leute Jesus bezichtigt, dass er nicht der ist, der er, für den er sich ausgibt. Und man hatte gehofft, dass die Kreuzigung ihn endlich stumm schalten wird. Aber Jesus sagt klar, ausgerechnet die Kreuzigung, die Himmelfahrt und seine Auferstehung und eben die Himmelfahrt, die bestätigen mich eigentlich. Und wisst ihr, was jetzt so ermutigend ist? Jesus wechselt in Vers 10 die Anrede. Also er spricht auf einmal zu den Jüngern und sagt, ich bin nicht mehr bei euch, damit ihr das erkennt, dass ich wirklich vom Vater war. Und es ist gut für euch, dass ich nicht mehr hier bin, damit dieser Beistand kommt. Und das ist für mich unheimlich mutmachend. Denn wir müssen uns mal die Situation der Apostel vorstellen. Wir müssen uns mal hineinversetzen, in was für einer krassen Situation eigentlich die Apostel waren. Sie hatten eine schwere Aufgabe vor sich. Sie sollten hingehen in alle Welt und das Evangelium von Jesus verkündigen. Und erinnert euch, sie waren ja 2 oder 3 Jahre vorher ganz einfache Fischer. Und sie sollen jetzt in alle Welt hineingehen und dieses Evangelium verkündigen. Und dann sagt Jesus ihnen noch, ihr werdet verfolgt werden wegen mir. Ihr werdet vor Könige und Fürsten gestellt werden und müsst euch verteidigen wegen mir. Ihr sollt das Evangelium angesichts der römischen Kaisermacht verbreiten. Also ich glaube, wenn ich einer der 12 gewesen wäre und Jesus dann sagt, ich werde nicht mehr da sein, ich hätte schon Angst, glaube ich. Aber Jesus macht klar, auch wenn ich gehen werde, es wird einer kommen, der ständig bei euch ist. Ich werde durch meinen Geist bei euch sein. Und wenn ihr reden werdet, wenn ihr den Menschen das Evangelium verkünden werdet, dann wird eine Macht wirken, die Hörer überzeugen wird. Dann habt ihr eine Macht mit euch, die an den Herzen der Hörer arbeiten wird. Und es ist das eine, wenn Menschen reden, es ist das ganz andere, macht Jesus klar, wenn Gott durch sie redet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe manchmal den Wunsch in meinem Leben gehabt, wie schön wäre es, wenn Jesus leibhaftig bei mir wäre. Wenn er mal mit mir einen Tag laufen würde, oder ich mit ihm besser gesagt. Wenn ich ihn mal ganz konkret von Auge zu Auge fragen könnte, was denkst du dazu, wie würdest du hier antworten oder was auch immer. Und Jesus macht klar, es ist gut, dass ich nicht mehr hier bin. Weil Gott mich dadurch bestätigt, meine Gerechtigkeit, und weil dadurch der Geist Gottes mit euch ist und Jesus dadurch überall gegenwärtig ist. Also das sind die ersten beiden Dimensionen der 3D-Brille Gottes. Der Geist will die Menschen überführen von Sünde und von Gerechtigkeit. Und die dritte und letzte Dimension ist die des Gerichts. Also Jesus sagt in Vers 11, Kapitel 16 im Johannesevangelium, der Geist wird die Welt überführen vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und ich gebe zu, auch das ist auf den ersten Blick oder wirft auf den ersten Blick Fragen auf. Also wer ist der Fürst dieser Welt? Was heißt es, dass er gerichtet ist? Und was hat das damit zu tun, dass der Geist Gottes die Menschen überzeugen will? Der Fürst dieser Welt ist einfach eine andere Bezeichnung in der Bibel für den Teufel, für den Feind Gottes. Und dass Jesus ihn hier als Fürst der Welt bezeichnet, macht Folgendes klar. Der Teufel hat aus biblischer Perspektive einen entscheidenden Einfluss auf die Verwirrung und die Verblendung einer Mehrheit der Weltbevölkerung. Also, dass es mit dieser Welt an so vielen Stellen bergab geht, dass diese Welt in so vielen Punkten ihrer Moral pervertiert, dass in dieser Welt an so vielen Stellen Recht mit Unrecht verdreht wird, dass es in dieser Welt so viele schreckliche Zustände und Ungerechtigkeiten gibt, dass so viele Menschen vom Egoismus getrieben sind und ichbezogen leben, ist, sagt Jesus, Ergebnis des Wirkens vom Fürsten dieser Welt. Also ist uns das noch bewusst. Und Paulus, der macht das an einer anderen Stelle ganz klar deutlich in 2. Korinther 4, Vers 4. Da sagt Paulus, dass den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, also der Fürst dieser Welt, die Sinne verblendet hat, sodass sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Und deswegen, sagt Jesus, ist es so wichtig, dass der Geist Gottes kommt und da eingreift. Die Menschen aus dieser Abwärtsspirale herausholt und die Welt überführt davon, dass sie dem Fürst dieser Welt auf den Leim gehen. Und jetzt kommt eine Aussage von Jesus, die ganz entscheidend ist für unseren Text in Bezug auf den Fürst dieser Welt. Und die findet sich wieder im Johannesevangelium, in Kapitel 12, in den Versen 31 und 32. Da spricht Jesus vom Fürst dieser Welt und jetzt schaut, was er sagt. Es ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Also Jesus macht klar, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung und Himmelfahrt, ist der Fürst dieser Welt jetzt schon gerichtet. Also er ist jetzt schon besiegt. Das ist das Gericht, von dem der Heilige Geist die Menschen überzeugen wird. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, entmachtet diesen Fürst dieser Welt. Und in Bezug auf die Welt bedeutet das, jeder, der diesem Fürsten der Welt auf den Leim geht und in dieser Verblendung bleibt und nicht an Jesus glauben möchte, den ereilt das gleiche Gericht wie den Fürsten der Welt. Die ewige Trennung von Gott. Aber das will Gott nicht und deswegen sendet er seinen Geist, um den Menschen das klarzumachen von diesem Gericht. Also das sind die drei Dimensionen der 3D-Brille Gottes, warum Jesus den Geist unter anderem gesandt hat, dass er sie überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und ich möchte schließen mit ein paar Gedanken für die Praxis und der Frage, ja, wie macht denn der Heilige Geist das jetzt ganz konkret in der Praxis? Wie überführt er die Leute von diesen drei Dimensionen? Und was für eine Rolle spielen wir als Kinder Gottes da? Und die Antwort, was für eine Rolle wir da spielen, gibt uns Vers 7 in Kapitel 16. Jesus sagt und benennt den Ort, an dem der Heilige Geist wohnt. Er sagt, ich sende den Geist zu euch. Das heißt, wenn du ein Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du ganz persönlich Anteil an der Arbeit des Geistes Gottes. Dann möchte Gott durch dich die Menschen erreichen und überführen von diesen drei Dingen. Er möchte durch dich zu den Ungläubigen sprechen, indem du ihnen das Evangelium von Jesus verkündigst. Der Geist Gottes wirkt an den Menschen, wenn sie mit der Botschaft der Bibel konfrontiert werden. Paulus macht das sehr deutlich in Römer 10, Vers 17. Er sagt, der Glaube, der entsteht aus der Verkündigung. Und die Verkündigung, die nährt sich aus dem Wort Gottes. Das heißt, wenn wir möchten, dass der Heilige Geist Ungläubige von diesen drei Dimensionen überzeugt, dann ist es unsere Aufgabe, ihnen das Evangelium von Jesus in seiner Gänze, von Gericht bis Gnade, zu erzählen. Und vielleicht fragst du dich, wie du das machen kannst, worauf man vielleicht achten kann oder soll. Dann möchte ich dir zum Schluss 4 ganz praktische Tipps weitergeben, die wir aus der Pfingstpredigt von Petrus lernen können. Also als der Geist Gottes ausgegossen wurde in Apostelgeschichte 2, hält Petrus ja eine Predigt. Und von dieser Predigt können wir 4 Dinge lernen, wie wir den Menschen das Evangelium weitergeben können und wie der Geist Gottes da wirkt. Also nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, kamen ja zigtausende Menschen nach Jerusalem zu dem Fest, zum Wochenfest. Und Gott gießt seinen Heiligen Geist aus. Und das war verbunden mit ganz vielen übernatürlichen Phänomenen. Und deswegen dachten die Leute in Jerusalem, die Christen sind betrunken. Petrus steht auf und hält dagegen und hält jetzt eine Predigt. Und das Ergebnis dieser Predigt ist, dass 3000 Menschen sich bekehren. Und ich möchte fragen, was können wir von Petrus lernen? Das erste ist, was wir von ihm lernen können, führe Menschen zu Gottes Wort. Die Predigt von Petrus in der Apostelgeschichte 2 ist 23 Verse lang. 11 Verse davon, also fast die Hälfte, sind reine Zitate aus dem Alten Testament. Also die Hälfte von Petrus' Predigt ist einfach nur alttestamentliches Zitat. Und damit macht Petrus klar, wenn wir wollen, dass Menschen sich bekehren, dass der Geist Gottes in ihnen wirkt, dann müssen wir sie zu Gottes Wort führen. Erweckliche Predigt muss auf dem Wort Gottes fußen. Also Petrus führt die Leute direkt zu Gottes Wort und er erklärt die Situation aus dem Wort Gottes heraus. Das zweite, was Petrus uns lehrt, ist, erzähle ihnen von Jesus. Also ihr habt hier diesen wunderbaren Banner, Christus zentriert. Das Zentrum der Predigt von uns und von Petrus muss Jesus sein. Als der auferstandene Messias und der einzige Retter Gottes. Also Petrus erklärt den Leuten das Leben Jesu, den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Das dritte, was Petrus macht und was wir lernen können, ist, weise die Menschen auf ihre Schuld vor Gott hin. Petrus konfrontiert seine Zuhörer ganz deutlich mit ihrer Schuld. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 sagt er zu ihnen, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und wisst ihr, was hier interessant ist? In Jerusalem waren tausende von Leuten, zu denen Jesus gesprochen hat. Und man kann sehr sicher davon ausgehen, dass viele von denen bei der Kreuzigung ja gar nicht dabei waren und gar nicht beteiligt waren. Aber Petrus konfrontiert sie alle mit ihrer persönlichen Schuld vor Gott, weil er möchte, dass sie das begreifen und dass sie umkehren und Rettung finden. Und das vierte, was Petrus macht und woran wir sehen können, wie der Heilige Geist Menschen überführt, ist folgendes. Nachdem Petrus den Hörern das Evangelium verkündigt hatte, kommt jetzt folgende Reaktion der Hörer in Kapitel 2, Vers 37. Sie sagen, also dort steht es, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Also sie wurden vom Geist Gottes überführt, dass diese drei Dimensionen in ihrem Leben kritisch sind. Und was antwortet Petrus? Petrus sagt nicht, alles halb so wild. Gott liebt euch, lasst euch nicht runterziehen von eurer Schuld, es ist alles halb so wild. Sondern Petrus sagt, tut Buße. Tut Buße. Oder mit anderen Worten, kehrt um. Ändert euer Leben um 180 Grad. Also Buße bedeutet nicht, dass ich das einfach nur bedauere. Buße heißt auch nicht, dass mir meine Schuld schlicht leid tut, sondern Buße bedeutet eben die totale Veränderung meines Herzens durch Gott. Ihr Lieben, und ich schließe mich damit ein, ich glaube, wir müssen den Menschen in unserer Zeit öfter auch von der Buße erzählen. Dass sie nötig ist, aber dass sie auch möglich ist. Und was war das Ergebnis der Predigt von Petrus? 3000 Menschen haben sich bekehrt. Das hat nicht Petrus bewirkt. Das können nicht wir bewirken. Unsere Aufgabe ist es zu verkündigen. Und das hat der Geist Gottes bewirkt, der als unser Staatsanwalt Gottes bei uns ist und unser Anliegen vor den Leuten überzeugend darlegt. Und wenn du vielleicht heute zum ersten Mal merkst, wer auch immer du bist und wo auch immer du diese Predigt verfolgst, dass der Heilige Geist an deine Herzenstür klopft, dass er dir die 3D-Brille Gottes aufziehen möchte. Wenn du merkst, du hast diese Sünde in deinem Leben, dass du nicht an Jesus glaubst, dann verschließe dich nicht dem Wirken des Heiligen Geistes. Öffne dich dem Wirken des Heiligen Geistes. Lass dich überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und lass dich hinüberführen in die liebenden Arme von Jesus, der dich offen erwartet, der dich empfängt und der dir von Herzen deine Schuld vergibt. Ich möchte gerne mit uns beten und wem das möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast. Herr, du hast uns deinen Geist geschenkt, der bei uns ist, der uns beisteht, der unser Helfer ist, der unser Tröster ist, der deine Sache, Herr, vor den Menschen überzeugend darlegt. Herr, was gibt es Schöneres, als zu wissen, du bist immer bei uns. Wir haben eine Macht mit uns, wenn wir mit den Menschen über dich reden, die ist unerschöpflich. Herr, und wir bitten dich, dass dein Geist heute wirkt. Wir danken dir, dass er das offensichtlich auch tut. Wir bitten dich, Herr, dass du Menschen überführst von diesen drei Dimensionen. Wir bitten dich, Herr, für uns, dass du uns den Mut gibst und auch die Weisheit in einer guten Art, den Menschen davon zu erzählen, dass der Unglaube dir gegenüber Sünde ist, dass sie Umkehr brauchen, aber dass es eben diese wunderbare Botschaft gibt, Herr, dass du sie erretten willst. Herr, gib uns Weisheit und Mut, dass wir dein Evangelium verkündigen und dass auch unser Leben damit übereinstimmt. Wir danken dir, Herr, für das Wunder von Pfingsten, dass du uns mit deinem Geist ausgerüstet hast. Wir bitten dich, Herr, dass du uns in der kommenden Woche auch segnest, dass wir uns dessen bewusst sind, Herr, du gehst mit uns. Amen.